Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, euch zu sehen. Wie herrlich, dass wir so ein fantastisches Wetter haben. Ich genieße das auch sehr. Und noch schöner ist es, dass wir Sonntag haben und gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Sowohl alle, die hier sind, aber auch alle, die per Livestream zugeschaltet sind. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und ihr Lieben, ich bin so dankbar für die ganzen Dankesanliegen, die wir heute hatten, wofür wir beten durften, aber auch für das, was Astrid erlebte und mitteilte, uns allen zur Ermutigung. Und ich will dir Mut machen. Wir haben diese beiden Wege. Wenn du sagst, ich habe etwas mit Gott erlebt, dann füll gerne eine Karte aus und wir wollen das gerne hier vorne sagen, dass wir alle ermutigt werden dadurch. Aber wenn du sagst, Mensch, ich habe den Mut und ich würde das gerne auch persönlich sagen, dann ermutige ich dich, füll das Gott-erlebt-Formular aus. Lass uns einfach dran Anteil haben, was du erlebt hast und wir werden mit dir in Kontakt stehen, um zu gucken, ob und wann wir das hier einbauen können im Gottesdienst. Lass uns einander ermutigen, auch mit solchen Berichten, mit Zeugnissen, mit dem, was wir mit Gott erlebt haben. Ja, die Osterzeit liegt so hinter uns, oder? Jetzt werden die letzten Osterhasen in Angeboten verkauft. Ja, die kriegst du jetzt sehr günstig in den Märkten und so weiter. Und auch wir als Gemeinde, wir starten nach unserer Jesus-Ist-Predigt-Serie. In 6 Teilen haben wir uns Jesus angeguckt, wie er sich uns vorstellt. Wollen wir in eine neue Predigtserie gehen, uns mit neuen Gedanken beschäftigen. Und ich verspreche dir, sie wird uns herausfordern. Aber ist das okay, dass uns das Wort Gottes und die Bibel herausfordert? Und ich verspreche dir aber auch, sie wird uns ermutigen. Sie wird uns ermutigen, Jesus nachzufolgen und in dieser Welt für ihn zu leben und ihn groß zu machen. Heute und in den kommenden 3 Wochen werden wir uns insbesondere mit einem Buch der Bibel beschäftigen. Und zwar ein Buch aus dem ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament. Irgendeine Idee, welches ich meinen könnte? Oder hast du vielleicht einen Favoriten? Das ist eine gemeine Frage, oder? Denn schließlich gibt es 39 Bücher im Alten Testament und 27 im Neuen. Meine Güte, was will der jetzt? Was fragt er so? Also, wir werden uns mit dem Buch Daniel beschäftigen. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist oder nicht, aber ein spannendes Buch mit einer starken prophetischen Botschaft und auch höchst aktuell, glaube ich, für uns heute. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh, wie schön. Ja, da kenne ich ja ein paar Geschichten aus der Kinderkirche. Ja, also ich kenne die Daniel in der Löwengrube. Ne, wer kennt's? Ganz viele kennt's. Ja, oder Daniel oder Daniels 3 Freunde im Feuerofen. Wer kennt's? Ja, ganz viele kennt's. Okay. Aber es gibt noch sehr, sehr viel mehr als diese Geschichten, die uns so präsent sind. Ja, das Buch Daniel ist. Da steckt eine Menge drinne. Wir werden diese Ereignisse auch streifen, aber wollen wir uns ein bisschen mehr mit der übergeordneten Aussage der Person Daniel und des Buches, dem wollen wir auf die Spur kommen, denn es hat etwas mit uns und unserer heutigen Zeit zu tun. Wir können da sehr viel sehen und lernen. Die Serie heißt wie folgt, ihr dürft gerne die erste Folie schon mal anwerfen, Daniel Dilemma. Es reimt sich schön, kann man sich glaube ich gut merken, D, Daniel Dilemma. Und der Titel der heutigen Predigt lautet wie folgt, Kampf um unsere Kultur. Kampf um unsere Kultur. Diese erste Predigt der Predigtserie, ich nehme mir extra viel Zeit, um sozusagen eine Einleitung zu machen. Wo wollen wir hin? In welche Richtung geht das Ganze jetzt heute und die kommenden Wochen? Und in den nächsten Wochen werden wir das dann nochmal ein bisschen vertiefen. Ich erkläre gleich, warum wir diese beiden Titel gewählt haben, aber vorher möchte ich uns gerne in den Kontext hineinnehmen. Denn wir machen mit dem Buch Daniel einen Zeitsprung viele, viele Jahrhunderte zurück und ich möchte uns in die Situation und den Kontext mal grob mit hineinnehmen, von der das Buch berichtet. Es geht um das Volk Israel. Das Volk Israel hat in seiner langjährigen Geschichte Gott immer wieder abgelehnt. Wenn du die Bibel liest und auch vielleicht mal durchliest, erkennst du das. Die haben immer ihre Aufs und Abs. Sie gehen zu Gott und sie entfernen sich wieder von ihm. Immer wieder diese Bewegung. Und diese Bewegung zu Gott vom Volk Israel, weißt du, das geschieht auch heute noch. Auch heute noch und auch im Leben von Menschen, die sagen, ich glaube an Gott und ich folge ihm nach. Manche Menschen entfernen sich von ihm und seinen Maßstäben für das Leben, gehen ihre eigenen Wege, würden dennoch behaupten, hey, ich glaube an Gott, ich liebe ihn. Ich glaube, das, was dem Volk Israel verloren gegangen ist und auch uns oder manchen Menschen, die sich von Gott entfernen, ist etwas, das die Bibel Gottesfurcht nennt. Verloren gegangen. Das ist überhaupt nichts Neues. Eigentlich in jeder Generation geschieht das, im Leben von Menschen geschieht das, damals wie heute, so auch im Volk Israel damals. Du musst dir vorstellen, Gott befreite sie aus Ägypten. Was hat er Zeichen und Wunder getan und, und bewiesen, dass er für sein Volk einsteht und sie in Freiheit sehen möchte? Er gab ihnen sein Gesetz. Er führte sie ins verheißene Land und er segnete sie auf vielerlei Weise. Doch sie vergaßen und missachteten ihn. Es gab ganze Generationen, die nicht ein Wort aus dem Gesetz gelesen oder gehört hatten. So egal war es ihnen geworden, was Gottes Geschichte mit ihnen war und was er ihnen sagte. Über die Zeit sandte Gott immer wieder seine Propheten mit Botschaften beauftragt an das Volk, um sein Volk zu sich zurückzurufen. Er sagte ihnen aber auch, dass wenn sie nicht hören würden, sie ihre eigenen Wege durchaus gehen könnten. Gott sagt, ich halte euch nicht fest, wenn ihr das wünscht, dann geht eure eigenen Wege. Doch dann müsst ihr auch die Konsequenzen dieser Entscheidung tragen. Ich glaube, viele Dinge, die wir als Strafe oder vielleicht auch als eine Erziehungsmaßnahme Gottes ansehen, kommen oft gar nicht von ihm. Oft ist es nicht Gott, der uns straft oder erzieht, sondern wir selbst sind diejenigen, die uns strafen, wenn wir die Gegenwart Gottes verlassen und von ihm weggehen. Dann finden wir uns in Problemen und Herausforderungen wieder, schauen zum Himmel und fragen, Gott, wie konntest du das nur zulassen? Wie konnte es so weit kommen? Und er antwortet, hey, lieber Marc, das war gar nicht ich. Du bist von meinem Segen, von meinem Schutz, von meiner Versorgung, von meinen Plänen für das Leben davongelaufen. Ich war die ganze Zeit hier. Aber komm doch zurück. Komm doch zurück zu mir. Gott warnte sein Volk und erteilte ihnen mit, dass wenn sie sich von ihm entfernen, dies negative Konsequenzen mit sich bringen würde. Und Gott würde sein Volk für die Ablehnung und die Missachtung Gottes und ihren Gehorsam, er würde sie bestrafen. Es würde geschehen, dass das Volk erobert und in Sklaverei verschleppt werden würde. Das teilte Gott ihnen mit. Und genauso ist es gekommen. Die Hauptstadt Jerusalem, die Hauptstadt von Israel, und ganz Israel wurde von den Babyloniern eingenommen und viele Menschen aus dem Volk wurden nach Babylonien verschleppt. Die historische Stadt Babylon liegt im heutigen Irak. Das Ganze spielt etwa 600 Jahre vor Christus. Und der Daniel, über den wir sprechen wollen, lebte in der Generation und er gehörte auch zu den Menschen, die verschleppt wurden. Die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass Daniel zum Zeitpunkt der Verschleppung noch recht jung war. 15, 16 Jahre ungefähr in diesem Alter. 1500 Kilometer entfernt und für eine Zeit von insgesamt 70 Jahren war er Teil des Volks im babylonischen Exil. Nun, worin bestand nun das Dilemma in dieser ganzen Situation? Daniels Dilemma bestand darin, dass er einer fremden Kultur ausgesetzt war, die seinen Gott nicht kannte, nicht achtete und andere falsche Götter anbetete. Daniel fand sich in einer Situation wieder, in der er gezwungen war, sich zwischen zwei Optionen, zwischen zwei Dingen zu entscheiden. Erstens, er könnte sich dafür entscheiden, seinen Gott zu verleugnen. Sein Leben, seine Herkunft, einfach alles zu verleugnen und alles nur denkbar Mögliche dafür zu tun, dass man in dem neuen Land irgendwie zurechtkommt. Hey, jetzt bin ich verschleppt worden, ich muss alles dafür tun, um irgendwie klarzukommen. Ich will nicht anecken, ich werde tun, was man mir sagt. Ich will überleben, ich will es möglichst bequem haben. Option Nummer eins. Oder zweitens, er könnte sich auch dafür entscheiden, seinem Gott immer und überall treu zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass sein Gott sich, egal wie es kommt, ob gut oder schlecht für Daniel, sich verherrlichen würde und es sich lohnt, an Gott festzuhalten, ihm treu zu bleiben. Kurz gesagt, sein Dilemma bestand darin, dass er wählen musste zwischen Anpassung an die babylonische Kultur und der Treue zum Gott Israels. Konformität oder Standhaftigkeit. Und wenn wir seine Geschichte betrachten, dann werden wir sehen, dass diese Dilemmasituation immer wieder sich vor ihm auftut. Er ist immer wieder vor diese wichtige Wahl gestellt und wir wollen uns ansehen, wie er und auch seine Freunde sich entschieden und hoffentlich davon lernen. Bereits im ersten Kapitel, direkt nach seiner Ankunft in Babylon, begegnet Daniel eine solche Situation. Und wir beginnen ganz am Anfang des Buches und ich lese uns die ersten 6 Verse. Du kannst es gerne hier vorne mitverfolgen. Im 3. Regierungsjahr des Königs Jojakim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Jojakim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammer bringen. Danach befahl der König seinem höchsten Hofbeamten Aschpenas, merkt euch den Namen, der kommt noch mal vor heute, Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten und sie an den Hof bringen, an den Hof des Königs. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Sollen gut aussehen. Außerdem, ja, da steht's, müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und in den Schriften der Babylonier. Der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Gar nicht schlecht, oder? So schlimm kann doch die Verschleppung nicht sein, wenn man da mitessen darf beim König. Nach 3-jähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja, die alle zum Stamm Juda gehörten. Ich möchte noch beten. Wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir dafür, dass du lebst und dass du sprichst, auch zu uns heute Morgen. Herr, ich bete darum, dass du uns dein Wort lebendig machst und uns erkennen lässt, was du uns beibringen möchtest. Schenk mir Gnade, dein Wort zu predigen, es weiterzusagen, sodass es uns verändert und wir voller Glauben dir nachfolgen, Herr. Und schenk jedem die Gnade, der heute Morgen zuhört, es mit offenem Herzen annehmen zu können, verstehen, begreifen zu können und dass es in seinem Leben seine Frucht bringt. Danke, dass du hier bist, Herr. Amen. Amen. Konfuzius soll mal folgenden Satz gesagt haben: Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben. Macht das Sinn? Ich finde schon. Ich glaube, es ist viel effektiver, jemandem das Angeln beizubringen, sodass er sich selber jeden Tag versorgen kann, als dass ich jeden Tag angeln gehen muss und der Person dann jeden Tag einen Fisch geben brauche. Das macht Sinn. Schlauer Satz. Das Prinzip dahinter gilt aber auch für Negativbeispiele. Gib einem Mann ein Schwert und er kann einige töten. Lehre einen Mann, Atomwaffen herzustellen und er tötet ganze Nationen. Warum bringe ich diese Vergleiche? Ihr Lieben, wenn wir an die gute Macht Gottes auf Grundlage der Heiligen Schrift, der Bibel glauben, dann müssen wir auch an die Existenz des Bösen und der zerstörerischen Macht des Teufels glauben. Denn die Bibel berichtet uns von seinem Fall, seiner Auflehnung und seiner Rebellion gegen Gott. Und der Teufel weiß dabei ganz genau, dass er final durch den Tod und die Auferstehung Jesu, die wir gerade eben an Ostern gefeiert haben, endgültig besiegt wurde und seine vollständige Vernichtung ist nur noch eine Frage der Zeit. Doch die Zeit, die ihm noch bleibt, will er nutzen. Und der Teufel ist raffiniert. Er beherrscht das Spiel der Zerstörung von Menschen besser als jeder andere. Er hatte seit seiner Verbannung aus dem Himmel Zeit, um es zu perfektionieren. Und seine erklärte Absicht ist es, Menschen, die Gott liebt, Menschen, die Gott geschaffen hat, in seinem Ebenbild zu schaden und zu zerstören. Das, was Gott liebt, will er kaputt machen. Das, was Gott aufrichten will, dem will er schaden. So tickt er. Und nun vielleicht in einem Bild gesprochen, wie ineffektiv wäre es, wenn er, der Teufel, zu jedem persönlich gehen müsste, um ihm sozusagen Gift in sein Glas zu schütten? Ist es nicht viel effektiver, wenn man die ganze Kultur vergiften könnte und viel mehr darunter leiden und sterben würden? Was meine ich jetzt mit Kultur? Mit Kultur meine ich alle Bereiche des menschlichen Lebens. Von Sprache, Bildung und Religion über Kunst bis hin zum sozialen und gesellschaftlichen Bereich. Die Musik, die produziert wird, die Filme und Serien, die herausgebracht werden, die Bücher, die verfasst werden, die Nachrichten, die veröffentlicht werden, der Wandel mit Blick auf die sexuelle Identität des Menschen, die Auflösung der Bedeutung von Ehe und Familie, die aufgeheizte und spannungsgeladene Diskussionskultur, die wir haben, die zunehmende Polarisierung in der Politik, die Vermengung von allen Religionen miteinander und vieles, vieles mehr. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das irgendwie sieht in unserer Gesellschaft. Ich glaube nicht. Ist es nicht viel effektiver, eine Kultur negativ zu beeinflussen und eine Kultur zu schaffen, die in Rebellion gegen Gott ist und dem Menschen deswegen unausweichlich schaden wird, statt immer den Einzelnen anzugehen? Ich weiß nicht, ob das so ist. Das ist kein besonders frommer Gedanke, aber wäre ich der Teufel, würde ich das so machen. Und er tut es. Versteht mich bitte richtig. Ja? Ich bin niemand, der hinter jeder Ecke irgendwie den Teufel vermutet, immer sein Salböl auf Tasche hat, ja, und dabei ist alles irgendwie frei zu beten oder so, überhaupt nicht. Ja? Wir als Nachfolger Jesu brauchen wir nicht angstvoll durchs Leben gehen. Meine Güte, ich bin mit Jesus unterwegs. Da brauche ich keine Angst haben. Denn Jesus hat die Welt mit allem Übel und allem Bösen, welches in ihr ist, überwunden. Er ist der Sieger. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Sagen, so ist es, das gilt auch für mein Leben? Überhaupt nicht. Doch glaube ich gleichzeitig, dass gerade wir hier im westlichen Kulturkreis unsere Augen nicht vor der Realität verschließen dürfen, dass der Teufel aktuell noch immer, und so beschreibt es die Bibel, der Fürst dieser Welt ist. Hast du dich je gefragt, wie der Teufel Jesus nach seiner Taufe mitnehmen kann in die Wüste und ihm all das anbieten kann, was er ihm anbietet? Er sagt, Jesus, ich gebe dir alle Reiche der Welt, mir gehören sie, bete mich an und ich will es dir geben. Wie kann er das tun? Er ist der Fürst dieser Welt. Und auch heute noch. Sein Ende steht fest, er ist jetzt schon besiegt und es kommt der Zeitpunkt, da wird er es voll sein und alle Macht und alle Möglichkeiten, die er hat, werden ihm genommen werden. Aber noch hat er gewisse Spielräume, er hat gewisse Macht und er hat Möglichkeiten, Unheil anzurichten. Und um sein Unheil zu sehen, gebraucht er meiner Meinung nach auch die Kultur der Menschen. Sie ist ihm ein Mittel zum Zweck. Er beeinflusst sie dahingehend, dass sie der Wahrheit und dem Willen Gottes widerspricht. Wir sehen das zur Zeit Daniels, wie auch heute, dass der Teufel versucht, die Kultur in Opposition gegen Gott zu bringen. Genauso wie er rebelliert, soll all das, was die Menschen tun, was sie sagen, was sie denken, wie sie sich benehmen, Gott widersprechen. Und die Frage an uns lautet, ihr Lieben, was machen wir, lieben Christlein? Was machen wir, wenn wir konfrontiert werden und aufgefordert sind, Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass Gott sie nicht möchte? Wenn sich die Kultur verändert, verändern wir uns dann auch? Passen wir uns an? Wenn sich die Gesellschaft verändert, verändern wir uns dann auch und gehen jeden Trend des Zeitgeistes mit? Oder stehen wir für Gott und seine Wahrheit ein, koste es, was es wolle? In Johannes 17 macht Jesus deutlich, dass seine Nachfolger zwar in dieser Welt, doch nicht mehr von dieser Welt sind. Denk mal kurz darüber nach. Sie sind immer noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Wichtige, wichtige Aussage. Denn diejenigen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, die Bibel sagt, sie sind von Neuem geboren. Es ist ein neuer Geist, der in ihnen lebt. Und damit sind sie nicht mehr in den Dingen dieser Welt gefangen, weil Jesus sie davon freimachte. Das ist der Grund, warum wir als Nachfolger Jesu nicht leben können wie alle anderen. Denn diese unsere Welt, in der wir leben, doch nicht von der wir sind, kennt Gott nicht. Und sie glaubt nicht an ihn. Seine Maßstäbe sind ihr fremd. Auch wir, glaube ich, sind immer wieder vor die Wahl gestellt, uns der Welt anzupassen oder Gott die Treue zu halten. Und anhand des Buches Daniel wollen wir gemeinsam entdecken, wie wir uns verhalten sollten. Das war die Einleitung. Darf ich noch ein bisschen weiter predigen? Danke. Kehren wir zurück zur Geschichte von Daniel. Zusammen mit Daniel wurden auch drei seiner Freunde verschleppt. Wir lasen es eben ja, ne? Ihre hebräischen Namen sind Hanania, Mishael und Asaja. Doch ich glaube, bekannter sind sie unter ihren babylonischen Namen, die ihnen gegeben wurden. Sprich's mal mit, wenn du es kennst. Schadrach, Meshach und Abednego. Übrigens bekam Daniel auch einen neuen Namen. In Babylonien wurde er nicht Daniel genannt, sondern Belshazzar. Belshazzar. Das heißt, ein Kampf um unsere Kultur. Ist dir aufgefallen, dass die Babylonier sich sehr viel Mühe geben, um den Verschleppten eine neue, eine andere Identität zu geben? Sie bekamen neue Namen, sie sollten eine neue Sprache lernen, sie sollten eine neue Schrift erlernen und sie sollten vom Tisch des Königs essen. Also nicht das, was sie gerne hätten. Ja, Jungs, was wollt ihr? Sollen wir McDonald's bestellen, Burger Kings? Nee, der König gibt uns das Essen. Wir werden uns gleich noch anschauen, was das bedeutet. Schauen wir uns also diese Identitätsänderungskampagne der Babylonier mal etwas genauer an. Sie bekommen neue Namen und sie sollen eine neue Sprache erlernen. Namen sind doch immer mit Identität verbunden, oder? Das macht doch was mit uns, unseren Namen zu hören. Es ist der Name, der uns gegeben wurde. Und ich möchte es dir vielleicht ein Stück weit beweisen. Wenn du einen Namen für dein Kind suchst oder einfach überlegst, welche Namen du schön findest, dann ist es sehr entscheidend, erstens, ob du eine Person kennst, die so heißt, oder? Weil wenn alle um dich herum Daniel heißen, dann wirst du dein Kind wahrscheinlich nicht Daniel nennen. Wenn alle um dich herum, keine Ahnung, Lieselotte heißen, dann wird dein Kind wahrscheinlich auch nicht so genannt werden. Es soll ja schon irgendwie was Originelles sein, irgendwie was Besonderes, einen Namen auszusuchen. Und zweitens wird sehr, sehr entscheidend sein, ob du diese Person, die du kennst, die vielleicht diesen Namen hat, der dir so gut gefällt, in guter oder in schlechter Erinnerung hast, oder? Ganz viele Namen fallen einfach raus, weil wir damit Personen verbinden, mit denen wir nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Wenn also Kevin Fridolin Julian dir in der dritten Klasse an den Zöpfen gezogen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit drastisch gesunken, dass du deinen Sohn auch so nennen würdest. Ist das so? Es ist so, oder? Warum ist es so? Weil unsere Namen mit der Identität des Menschen verknüpft sind. Es sind mehr als einfach nur Namen, einfach ein Wort. Nein, es ist mehr. Namen sind so wichtig. Und wir alle haben einen Namen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, bei dem er und ich und niemand sonst wusste, wie kann ich die Person jetzt ansprechen. Wir haben Namen. Und wisst ihr, was auch spannend ist? Wir suchen uns die Namen nicht selber aus. Darüber kannst du jetzt glücklich sein mit deinem Namen oder weniger glücklich. Aber es ist ja nicht so, dass du mit der Einschulung irgendwie von einem Klassenlehrer einen Katalog kriegst und sagst, guck mal durch, welchen Namen hättest du gerne. Wir suchen den einfach mal gemeinsam aus. Wir müssen ja in der Schule irgendwie dich ansprechen können. Nein, bei deiner Geburt wurde dir ein Name gegeben von deinen Eltern. Das ist etwas, was von außen uns gegeben wird. Neben unseren Namen und auch der Bedeutung der Namen spielen besonders in der Bibel eine Rolle, gibt es auch Worte, gibt es Glaubenssätze, die wir in unserem Leben haben. Sie kommen manchmal von innen. Glaubenssätze, die wir in uns tragen, die sich in uns gebildet haben aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und manchmal gibt es so Worte, so Überzeugungen und Glaubenssätze, sie kommen von außen auf unser Leben drauf. Und auch sie formen und bestimmen unsere Identität. Wie wir uns verstehen, wie wir uns wahrnehmen, wie wir uns sehen, was wir uns zutrauen oder nicht. Vielleicht hast du den Glaubenssatz verinnerlicht. Ich mache jetzt einfach zwei ganz platte Beispiele, okay? Ich bin die Schönste. Und jedes Mal, wenn du am Spiegel vorbeigehst, oh, ich bin die Schönste. Ob du willst oder nicht, dieser Satz kommt hoch. Es ist deine Identität geworden. Du gehst so durchs Leben, ich bin die Schönste. Du tust alles dafür, um immer stets die Schönste zu sein. Spieglein, Spieglein an der Wand. Vielleicht trägst du auch den Glaubenssatz in dir, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Und jede deiner Beziehungen geht früher oder später in die Brüche, weil du es nicht aushältst, dass dir jemand echte Liebe und Zuneigung entgegenbringt. Wo auch immer es herkommt, ist ein Stück deiner Identität geworden, bestimmt dein Leben, diesen Bereich deines Lebens. Und so gäbe es noch sehr, sehr viele Beispiele von Glaubenssätzen, von Worten, die wir in uns tragen, die unsere Identität ausmachen. Und jetzt ist die Frage für uns, glauben wir, was wir selbst oder andere Menschen über uns sagen, oder glauben wir, was Gott über uns sagt? Das ist wichtig, ganz wichtig. Warum? Denn die Stimme, der wir glauben, diese Stimme wird unsere Identität bestimmen. Wer soll deine Identität bestimmen? Satan will, dass wir Lügen glauben. Doch Gott will, dass wir seiner Wahrheit glauben. Und ich glaube, unsere Identität sollte immer auf der Wahrheit und nicht auf der Lüge aufgebaut sein. Amen. Namen, Worte, Glaubenssätze, die wir in uns tragen. Wir schauen uns die neuen Namen von Daniel und seinen Freunden mal an. Daniel, schöner Name. Mindestens einen Daniel haben wir auch hier in der Gemeinde. Daniel, Gott ist mein Richter. Starke Bedeutung, oder? Das beinhaltet doch so, ich lebe mein Leben vor dem lebendigen Gott. Er ist derjenige, der es sieht, der es kennt, der, vor dem eines Tages ich auch stehen werde und er wird mein Richter sein. Aber die Babylonier sagen, nee, Daniel, das gefällt uns nicht. Du kriegst jetzt eine neue Identität, einen neuen Namen. Wir nennen dich jetzt Belshazzar. Bel ist einer der Götter in Babylon gewesen. Du heißt jetzt Bel, beschütze sein Leben. Nicht mehr Gott, dein Gott, an den du glaubst, ist dein Richter und du führst dein Leben mit ihm, verbunden mit ihm. Nein, nein, Bel, beschütze jetzt dein Leben. Das wollen wir immer wieder über dir ausrufen. Hanania, ah, herrlicher Name, Hanania, Hanania. Gott ist gnädig. Was für ein starkes Bekenntnis. Stell dir vor, das ist dein Name, ja? Gott ist gnädig und es steht über deinem Leben und du erfährst das. Und sie sagen, nee, 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 nicht Hanania. Das Ja zeigt Yahweh, den Gottesnamen, an. Wir nennen dich Shadrach oder Shadrach. Befehl von Akko. Akko war ein Mondgott der Babylonier. Nicht mehr dem gnädigen Gott dienst du. Nein, nein, du folgst dem Befehl von Akko. Das soll dein Name sein. Michael. Niemand ist wie Gott. Boah, herrlich. Was für ein toller Name mit einer tollen Bedeutung. Wenn du Michael heißt, will ich dich einfach nur beglückwünschen. Halleluja. Und wenn du Namen brauchst, nimm Michael bitte. Niemand ist wie Gott. Und sie wussten um die Bedeutung und sagen, niemand ist wie Elohim, der Gott der Hebräer. Nee, 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 das verändern wir. Meschach oder Meschach. Niemand ist wie Akko, dieser Mondgott der Babylonier. Das soll über deinem Leben stehen. Es soll der Name sein, mit dem du angesprochen wirst und genannt wirst. Und als letztes Asaja. Gott hilft. Das ist ein toller Name. Gott hilft. Sagen, nein, dein Gott hilft nicht, sondern was über deinem Leben jetzt steht, ist Abednego. Du bist Sklave von Nebo. Du dienst jetzt einem anderen Gott. Auf die Hilfe deines Gottes brauchst du nicht mehr vertrauen. Du bist jetzt Abednego, Sklave von Nebo. In Johannes 1,12 heißt es, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Sklaven zu werden. Irgendwas stimmt hier nicht, oder? Gottes Kinder zu werden. Gott macht uns nicht zu Sklaven. Er macht uns zu seinen Kindern. Er nimmt uns in seine Familie auf. Aber was Abednego, was Asaja gesagt wird, du bist jetzt Sklave, du gehörst jemand anderem. Gott macht uns zu seinen Kindern. Götzen wollen uns versklaven. Worte haben Macht. Und auch Namen sind Worte. Doch auch eine neue Sprache zu sprechen, sollte die Distanz zu ihrer Herkunft, zu ihrer Familie, zu ihrer eigentlichen Identität vergrößern. Die Sprache und die Worte, mit denen sie Gott priesen, zu ihm beteten und ihn und seinen Namen groß machten, diese Worte sollten sie nicht mehr sprechen. Sie sollten aus ihrem Sprachgebrauch verschwinden und sie sollten die neue Sprache der Babylonier sprechen. Zwei kurze Gedanken zu der Macht der Worte. In Sprüche 18,21 heißt es, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Und jetzt hör gut zu. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Das tut weh manchmal, oder? Weil ich merke, oder das ist so mein Empfinden, auch in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, wir haben es verlernt, zuzuhören und jeder will sich nur mitteilen. Kaum einer nimmt sich die Zeit, mal wirklich zuzuhören. Nicht nur hinzuhören und auf Durchzug zu stellen, sondern zuzuhören. Jeder ist so ein Drang da, ich muss mich mitteilen, ich muss zeigen, sei es in Social Media oder in Gesprächen, was ich erlebt habe, wer ich bin, was ich geleistet habe und all diese Dinge. Unsere Worte haben Macht. Und spannend finde ich auch in Römer 10, Vers 10, dass es heißt, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Das ist die eine Seite der Münze, aber es gehört eine andere dazu. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Mit deinen Worten sollst du es formulieren. Und ich will dich ermutigen, ja, sprich das öfter mal aus. Wenn du betest, sage Gott, ich liebe dich. Ich bete dich an. Ich bin gerettet durch dich, Jesus Christus. Ich bekenne es laut und in meinem Leben, das ist die Realität meines Lebens. Das wird deinen Glauben ermutigen, dich ermutigen. Das Bekenntnis, trage das Bekenntnis in deinem Mund. Ihr Lieben, wenn wir auch in unserer heutigen Kultur standhaft sein und Gott die Treue halten wollen, dann dürfen wir uns von ihr keinen neuen Namen geben lassen. Und auch nicht die Sprache dieser Welt übernehmen. Hüte deine Zunge, den ganzen Blödsinn dieser Welt nachzuplappern. Meine nicht, dass es doch nur harmlose Worte sind. Nein, darin steckt eine Kraft, die dich und dein ganzes Umfeld zum Guten oder zum Schlechten beeinflussen wird. Ein neuer Name, eine neue Sprache. Das ist das, was die Babylonier Daniel und seinen Freunden aufzwingen, aufdrücken wollten. Und dann sollten sie auch einen neuen Gott bekommen. Wir lesen Daniel 1, Vers 8. Daniel beschloss in seinem Herzen, das ist wichtig, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas, ihr erinnert euch, er war damit beauftragt, die zu unterrichten, auszubilden und sich um alles zu kümmern, um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Jetzt könnte man fragen, was war denn das Problem mit dem Essen des Königs? Wird nicht das schlechteste Essen gewesen sein, oder? Die Könige essen doch immer gut und viel. Jeden Tag ein fettes Festmahl. Meine Güte, in einem Verschleppten kann es doch nicht besser gehen, oder? Das Problem war jetzt aber, dass diese Speisen vom König vorher immer ihren Göttern geweiht wurden. Ihnen wurde gedankt für dieses Essen. Das war, um es biblisch zu sagen, Götzenopferfleisch. Wird auch ein Thema im Neuen Testament. Paulus beschäftigt sich damit und gibt der Gemeinde Anweisungen dafür. Hier konnte und wollte Daniel keinen Kompromiss machen. Denn durch das Verspeisen ehrte und dankte man diesen vermeintlichen Göttern der Babylonier. Und Daniel sagte, das will ich nicht tun. Und er geht zu Aschpenas und sagt, Aschpenas, hey Mann, ich habe da echt ein Problem mit, können wir da nicht einen anderen Weg für finden? Und er tut sich schwer und sagt, oh Mann, wenn der König das erfährt, dass ich hier von seinem Befehl abweiche, ich könnte meinen Kopf verlieren. Aber letztendlich entscheidet er sich dazu und sagt, okay Daniel, wir machen das, was du vorgeschlagen hast. Daniel sagte, hey, gib uns eine Zeit lang einfach nur Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Und vergleich doch einfach nach einer Zeit. Sehen wir schlechter genährt aus als die anderen? Probier's doch einfach mal. Und er tut das. Daniel und seine Freunde kriegen Gemüse und Wasser bereitgestellt. Sie müssen nicht von der Tafel des Königs essen. Aschpenas verrät es dem König nicht. Und tatsächlich, nach dem Ablauf dieser Zeit sehen sie gesünder aus wohlgenährter als alle anderen, die davon gegessen hatten. Da kommt übrigens das Daniel-Fasten her, dass man sich dieser Dinge wie Fleisch und allem enthält und sagt, hey, ich gehe auf ein Minimum, einfach um meinen Glauben zu stärken, indem ich mich in Verzicht übe und Gott demonstriere, hey, es ist mir so ernst mit dir. Aber spannend finde ich so den ersten Satz, ja, wo es heißt, Daniel beschloss in seinem Herzen. Meine Frage an dich und mich ist, was ist in unseren Herzen beschlossen? Ist da überhaupt etwas beschlossen oder überlassen wir alles dem Zufall? Ich glaube, dass es für viele von uns an der Zeit ist, denselben Beschluss ebenfalls zu treffen und vielleicht zu erneuern und damit auch zu bekräftigen. Die Kultur wird dich herausfordern, deine Überzeugungen über Bord zu werfen, sich dem Mainstream anzuschließen, denn so lebt es sich doch bequemer. Aber dieses alte Lied, das viele von euch kennen, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wenn du geistlich lebst und geistlich wach bist, wird es Entscheidungen geben, Beschlüsse geben, die du in deinem Herzen treffen musst. Und das bedeutet auch, gegen den Strom der vielen zu schwimmen. Beschließe in deinem Herzen schon jetzt, wie du entscheiden wirst. Wenn sich die Kultur um uns herum verändert und zunehmend gottloser wird, dann ist es wichtig, dass du weißt, wer du bist. Weißt du, wer du bist? Hast du eine gefestigte Identität in Jesus Christus? Welche Stimmen bestimmen deine Identität? Ist es das Wort Gottes und die Gedanken Gottes über unser Leben, die wir aufnehmen, die wir meditieren, die wir immer wieder lesen und die wir auch laut bekennen mit unserem Mund? Oder sind es die Stimmen dieser Welt, die uns Labels aufdrücken und die uns Gewisses über uns aussprechen und wir glauben dem und es wird Teil von uns? Schaffen wir es festzustehen, wenn unser Glaube auch mal auf die Probe gestellt wird? Verhalten wir uns wie Daniel oder geben wir nach und verleugnen sogar, woran wir eigentlich glauben? Selbst wenn wir uns wiederfinden in Momenten, die wir bereuen, wo wir im Nachhinein sagen, es war ein Fehler, das war falsch. Was hat Petrus bereut, als er Jesus verleugnete, der Hahn krähte? Es kann passieren, dass wir manchmal den leichten Weg wählen und damit falsche Entscheidungen treffen. Das kann jedem von uns geschehen. Aber im Leben von Petrus sehe ich auch, wie viel Gnade Gott mit uns hat, mit seinem Volk hatte und auch mit uns heute hat, indem er sagt, komm zurück zu mir. Ich will deine Identität in Ordnung bringen. Ich will dir meine Worte zusprechen. Ich bin dein Vater und du bist mein Kind. Ich nehme dich an, ich vergebe dir, ich wasche dich rein, lebe wieder neu für mich. Wisst ihr, ich bete darum, dass Gott uns seine Identität gibt und uns in einer Welt, die fern von ihm ist, zu, in einem positiven Sinne, radikalen Nachfolgern von Jesus macht. Möge Gott uns in den kommenden Wochen segnen, unsere Identität formen, unser Herz heilen, wo es das braucht und uns vorbereiten. Wir werden die nächsten Wochen etwas in die Tiefe gehen, tiefer einsteigen in dieses Thema. Aber wie wäre es, wenn wir heute gemeinsam die Entscheidung treffen, Herr, wir begeben uns mit dir auf diese Reise. Die nächsten Wochen arbeite Gott bitte an meiner Identität. Denn er wird es nicht tun, wenn du es nicht möchtest. Weiß nicht, ob du es wusstest, aber Gott ist ein Gentleman. Und wir predigen hier auch kein Knüppel auf den Kopf-Evangelium. Kennst du das? Knüppel auf den Kopf-Evangelium. Gott ist ein einladender Gott und er lädt auch dich ein. Aber es liegt an dir, zu entscheiden und zu reagieren. Und jetzt ist so ein Moment. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam unsere Augen schließen. Und als Zeichen der Ehrfurcht, senk doch mal deinen Kopf vor dem lebendigen Gott. Denn er ist hier. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu erkennen, dass auch wir in Spannungsfeldern stehen. Das ist auf der einen Seite die Kultur, in der wir uns befinden, und auf der anderen Seite das Wort Gottes. Und wir geraten auch in so spannungsgeladene, in so Konflikt, in so Dilemma-Situationen. Wenn du gute Entscheidungen gemäß der Bibel treffen willst, dann brauchst du eine Identität, die von Gott bestimmt ist. Und ich brauche sie auch, unbedingt. Und meine Frage an dich lautet heute Morgen ganz einfach: Wünschst du dir, dass Gott deine Identität in ihm festigt? Dazu gehört zunächst einmal, dass all das Falsche und Verkehrte und die Lügen und das Destruktive, das, was dich kaputt macht und hindert, aus deinem Leben rausgeschmissen wird. Willst du Gott erlauben, dass er diese Dinge nimmt und entfernt und das ersetzt mit seiner Wahrheit und seinem Leben und dem, was er über dich denkt? Was soll dich bestimmen? Ich lade dich ein und ich möchte einen Moment geben der Ruhe, der Stille, dass du jetzt für dich entscheidest und dass Gott mitteilst, ob er an deinem Herzen, an deiner Identität arbeiten darf oder nicht. Wenn du es möchtest, gib ihm gerade jetzt die Erlaubnis mit deinen Worten. Jesus, ich bete in deinem Namen und bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass du uns so sehr liebst, sodass du uns nicht so lassen kannst, wie wir sind, sondern du lädst uns ein auf eine Reise mit dir. Du arbeitest an uns, du lebst in uns durch deinen guten Heiligen Geist. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und du bist immer noch am Werk. Du feilst an uns, unsere Ecken und Kanten, du willst sie abfeilen. Und Herr, ich bete darum, dass du unsere Identität in dir festmachst. Ich bete darum, dass du die Lügen entlarvst, denen wir geglaubt haben, egal welche es sein mögen, dass wir sie erkennen und dass sie aus unserem Leben verschwinden. Nimm du sie weg, Herr, und ersetze sie mit deiner Wahrheit, mit deiner Liebe. Wir sind nicht Sklaven, wir sind deine Kinder. Wir sind nicht Sünder, wir sind gerecht gemacht durch dich, Jesus. Wir sind nicht gefangen, sondern wir sind in der Freiheit, die du für uns hast. Das wollen wir annehmen und dementsprechend wollen wir leben, Herr. Nimm uns mit in dieser Predigtserie auf einen Weg der Heilung, auf einen Weg der Wiederherstellung. Und danke, dass du schon jetzt, hier und heute damit beginnst. Deinem Wirken liefern wir uns aus. Und wir lieben dich, Herr, und wir beten dich an. Wir geben dir alle Ehre, Jesus. Und deswegen sagen wir alle gemeinsam: Amen, Amen, Amen.